Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Und dazu begrüßt Sie heute Wiebke Poromka.
Und Christian Rapansel. Hallo.
Hallo. Und wir freuen uns über fabelhafte Gäste. Da ist zum einen die Historikerin Hedwig Richter, die in ihrem Buch Demokratie, eine deutsche Affäre nicht einfach nur Demokratiegeschichte schreibt, sondern eine Liebeserklärung geschrieben hat. Ein immer noch utopisches Projekt. Herzlich willkommen.
Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Ebenfalls bei uns ist Tobias Schlegel. Mit dem bin ich aufgewachsen, weil er mir immer schön was auf Viva über Musik erzählt hat. Später haben wir dann alle bei Aspekte gesehen. Und heute bin ich froh, dass er hier bei uns ist, ich ihn aber ansonsten nicht sehe, weil er nämlich inzwischen Notfallsanitäter ist und da möchte ich ihm eigentlich nicht begegnen. Und er hat einen Roman geschrieben, Schockraum, über das Leben als Notfallsanitäter. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, hallo, alle gesund hier?
Sieht gut aus. Ijeomar Mangold ist bei uns, Autor und Journalist, und er nimmt uns mit an seinen inneren Stammtisch. Ein Jahr lang hat er seine Reflexionen und Reflexe zum politischen Tagesgeschehen notiert. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich.
Und eine Riesenfreude ist, dass wir Anne Weber bei uns haben. Die ist nämlich die frisch gekürte Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2020 mit ihrem Buch Annette, ein Heldinnen-Epos. Und ja, am Montag ist das verliehen worden im Frankfurter Römer. Und da haben sie, ich habe das so aus der Ferne mir angeguckt, da haben sie ein bisschen verdattert gewirkt, muss ich sagen. Jetzt so nach einer Woche des Ruhmes, haben sie sich schon so ein bisschen an den Preis gewöhnen können?
Also ich kann es ehrlich gesagt in manchen Momenten immer noch nicht so ganz glauben, aber es scheint ja sich nicht als ein Irrtum herausgestellt zu haben bisher. Und insofern, ja, ich warte mal ab, aber es scheint zu stimmen.
Großartig, sehr schön. Und warum dieses Buch so preiswürdig ist, darüber reden wir natürlich noch ausführlich.
Anne Weber, für die Heldin Annette ihres Romans gibt es ja ein reales Vorbild. Anne Beaumanoir, die in wenigen Tagen 97 Jahre alt wird, wirklich eine beeindruckende Frau. Die geht als Jugendliche in die Résistance, die rettet jüdische Kinder vor dem Terror der Nazis, die kämpft im Algerienkrieg, dann gegen die französische Belagerung. Wann haben Sie gewusst, dass diese Frau unbedingt mal Teil eines Ihrer Bücher werden muss?
Ich habe diese Frau ganz zufällig vor ein paar Jahren getroffen, als ich selbst eingeladen war zu einem kleinen Dokumentarfilmfestival in Südfrankreich, einem ganz kleinen Ort namens Dieu-le-Fi, bei Montélimar liegt das. Und da habe ich auf einem Podium gesessen und irgendwas erzählt, wie man das so tut. Und hinterher konnten Leute aus dem Publikum was sagen. Und es meldete sich eine damals schon uralte Frau, die ganz weiße Haare hatte, leuchtend blaue Augen, klein war, schmächtig und sehr, sehr lebhaft. Und ich war sowohl von ihrer Erscheinung als auch von dem bisschen, was ich von ihrer Geschichte dann und auch im Verlauf des Abends, weil ich beim Abendessen dann noch neben ihr saß, erfahren konnte, sehr beeindruckt natürlich und angezogen. Ich wusste bis dahin auch nicht, dass man Helden oder Heldinnen einfach so quasi auf der Straße begegnen kann.
Was treibt diese Frau an, dieses junge Mädchen? Wo nimmt die ihren Mut her?
Ich bin auch nicht sie. Also ich weiß es nicht genau. Ich kann es nur erahnen. Ich denke, dass die Eltern damit viel zu tun hatten und ihr einen gewissen Sinn für Gerechtigkeit eingegeben haben oder vermittelt haben, aber wo sie den Mut hernahm in einer solchen Situation, vielleicht hat es auch ein bisschen was mit jugendlicher, anfangs jedenfalls mit jugendlicher Abenteuerlust auch zu tun gehabt. Jedenfalls ist sie immer sehr hartnäckig dahinterher gewesen, ja, ihre Ideale zu verfolgen.
Ja, ihre Ideale, aber nicht ihre Ideologie oder nicht eine Ideologie. Das gefällt mir an ihr so besonders gut, dass sie ja zum Beispiel diese jüdischen Kinder rettet. Das ist eine Aktion, die von der Resistance, von der kommunistischen Partei nicht nur nicht gut geheißen wird, sondern ja im Grunde verurteilt wird, weil es nicht ins Programm passt. Ist Ihre Erfahrung beim Schreiben dieses Buches auch ein Zweifel an politischer Programmatik? Ist die vielleicht sogar eher was Menschenfeindliches?
Also es ist nicht so gewesen, dass die Resistance es grundsätzlich für was Schlechtes hielt, jüdische Menschen zu retten. Das nicht. Es war nur so, dass man, wenn man Teil dieser Organisation war, sehr strikte Regeln zu beachten hatte. Und zwar einzig und allein deshalb, weil man, wenn man die nicht beachtete und einfach spontane Einzelaktionen ausführte, die ganze Organisation, also sein ganzes Netzwerk in Gefahr brachte, weil man natürlich, wenn man festgenommen wurde und verhaftet und gefoltert wurde, Leute auch verraten konnte. Was war der eigentlich die Hintergrund?
Ich wollte abziehen auf den Zweifel an so einer ganz klaren ideologischen Haltung. Was ich eben an der Annette so bewundernswert finde, ist, dass sie tatsächlich immer nach so einem, wie mir schien, gesunden Menschenverstand entscheidet oder nach einem Gerechtigkeitssinn.
Es war wirklich dann, wie Sie sagen, eine Art Widerstand gegen den Widerstand selbst. Also es ist im Grunde für mich diese Frau die Verkörperung des Gegenteils von blindem Gehorsam. Auch innerhalb der Resistance, was ja eigentlich eine gute Sache war, aber auch innerhalb der Resistance nicht blind deren Regeln wieder zu beachten, sondern auch da gab es für sie offensichtlich höhere, dringlichere Sachen zu beachten. Was aber nicht heißt, dass sie nicht auch in diesen Jahren bis hin in die Mitte der 50er Jahre hinein auch ideologisch ein bisschen verblendet gewesen ist, wie sie selbst als Erste berichtet. Also in der Kommunistischen Partei war 1956 ausgetreten.
Ja, und sie ist auch streng gegen sich selbst. Es gibt so ein paar Widersprüche oder Brüche in ihrem Leben, die mir so ganz nachhaltig schmerzhaft im Gedächtnis geblieben sind. Beispielsweise rettet sie auch ein jüdisches Baby vor dem Terror der Nazis. Und beinahe zeitgleich treibt sie ihr eigenes ab. Wie gehen Sie mit diesen Widersprüchen um, wenn Sie auf diese Figur gucken? Sehen Sie das überhaupt als Widerspruch?
Sie rettet eigentlich in dieser Szene, die ich im Buch, in dieser Geschichte, die ich erzähle, sie rettet zwei jüdische Jugendliche. Sie kommt da in dieses Versteck, also sie erfährt davon, dass da Menschen sich verstecken, Jüdische, in einem unterm Dach im 13. Arrondissement. Sie kommt dorthin und trifft einen Vater an, einen schon etwas älteren Mann mit zwei halbwüchsigen Kindern, eine ganz junge Frau mit einem Baby. Die beiden gehören nicht zusammen. Und es gibt ein Gespräch zwischen diesen Leuten auf Jiddisch, was Annette nicht versteht. Und dann lässt der Vater seine Kinder, seine Halbwüchsigen, mit ihr ziehen, bleibt aber selbst mit dieser jungen Frau und dem Baby zurück. Und Annette gelingt es, diese zwei halbwüchsigen Kinder zu retten und in ihre eigene Unterkunft mitzubringen und dann zu ihren Eltern in die Bretagne. So bleiben sie am Leben. Und sie erzählt aber davon ihrem Freund Roland. Und dieser Freund geht am nächsten Morgen nochmal in das Versteck zurück, wo tatsächlich die Razzia noch nicht stattgefunden hat. Und diesem Roland gelingt es dann, die junge Frau zu überzeugen, ihm auch das Baby anzuvertrauen. Und werden dann drei jüdische Menschen, im Grunde ja durch Annette, das Baby ja auch ohne sie hätte der Roland nicht davon erfahren, werden gerettet. Und zufällig, aber vielleicht eben auch nicht zufällig, ist sie selbst in diesen Tagen schwanger von ihrem Freund Roland. Und das ist, da sehe ich keinen Widerspruch, sondern sie lässt dieses Kind abtreiben, dieses eigene Baby, weil für sie es nicht die Zeit ist, jetzt um Kinder zu kriegen. Sie ist mitten in diesem, sie ist im Untergrund. Das geht jetzt nicht. Und gleichzeitig möchte sie unbedingt dieses Baby retten. Und wahrscheinlich möchte sie umso mehr retten, als sie selbst ein Kind trägt in sich.
Das, Anne Weber, ist eine wirklich außergewöhnliche Geschichte, die Sie da erzählen. Und Sie wählen aber auch, wenn wir mal auf das Formale gucken, eine außergewöhnliche Form dafür. Das Ganze hat ja den Titel Annette, ein Heldinnen-Epos. Und ja, Epos, das kennen wir sonst irgendwie so von der Ilias, von Homer und dergleichen. Also wirklich in einer Versform. Also wer es sich noch nicht gekauft hat, das ist wirklich, also das ist in Zeilen, das sind Verse. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich habe mir anfangs die Frage gestellt, wie kann ich von einem wirklichen Menschen erzählen? Also von einer Geschichte, die sich wirklich zugetragen hat. Diese Frau lebt, sie lebt noch und kann davon selbst erzählen. Und darf ich alles einfach damit machen? Darf ich mich jetzt dieser Frau und ihrer Geschichte einfach bedienen für meine literarischen Zwecke? Also Ja, ich dachte, nein, das darf ich nicht. Ich habe da, also es wäre mir falsch erschienen und anmaßend, zum Beispiel jetzt einen eher klassischen Roman zu schreiben, wie man es normalerweise in Romanen tut, hinzuerfindet und ausmalt, irgendwelche Details hinzuerfindet, um eine Stimmung zu schaffen, um Spannung zu erzeugen. Das geht doch nicht bei einem wirklichen Menschen. Andererseits wollte ich aber auch keine Biografie schreiben, bin ja keine Biografin. Und dann fiel mir ein, dass es ja eine uralte literarische Form gibt, in der von wagemutigen Großtaten berichtet wird. Und das ist nun mal das Heldenepos,
ja,
aus dem dann bei mir ein Heldinnenepos wurde.
Das ist ja genau der Kniff. Diese Heldenepen, die wir kennen, die erzählen eigentlich fast immer nur von Männern. Sie erzählen jetzt von einer wirklich außergewöhnlichen Frau. Das ist so ungewöhnlich, Heldinnen-Epos, dass, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, die Software, wenn ich meine Manuskripte getippt habe, die hat aus Heldinnen-Epos immer automatisch Helden-Epos gemacht. War das schon auch eine bewusste Entscheidung, so diese männliche Form des Helden-Epos zu kapern, feministisch?
Ja, es hat mir schon ganz gut gefallen, auch der Kontrast zwischen dieser so alten, kleinen, schmächtigen uralten Frau und diesem sehr männlichen, dieser sehr männlichen, kriegerischen Form des Epos, des Heldenepos. Und ja, wahrscheinlich oder ganz sicher hätte ich es nicht ein Heldenepos genannt, wenn ich jetzt einem Marcel begegnet wäre und der in der Résistance war und ich hätte dessen Geschichte schreiben wollen.
Am Ende Ihres Romans zitieren Sie ja den Sisyphos-Mythos, dem zufolge man sich den Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen soll und sagen, setzen wir doch mal probeweise an Netznamen ein. Ist also so eine Selbstlosigkeit auch eine Art Selbsterfüllung, also ein Weg zu einem glücklichen Dasein?
Ich weiß es nicht. Das Wort Glück, was da am Ende vorkommt bei mir im Buch, bezieht sich eigentlich nicht auf Annettes Privatleben. Sie hat ja nicht nur ihr Leben aufs Spiel gesetzt, sondern auch ihr Familienleben, ihre Kinder verloren, dadurch, dass sie, als sie dann festgenommen wurde, zu 10 Jahren Haft verurteilt wurde, fliehen konnte. Aber sie war dann getrennt von ihren Kindern, unter anderem von ihrem neugeborenen Mädchen, ihrem dritten Kind. Und das Wort Glück bezieht sich in diesem Zusammenhang eher auf ihr Streben nach Gerechtigkeit und auf ihren Kampf gegen Unterdrückung. Und ich glaube, dass dieses so ein Streben, so ein über ein ganzes Leben lang sich hinziehendes Streben auch etwas wie Glücksgefühle in einem hervorrufen kann, obwohl es eigentlich nie gelingt. Man kommt ja nie in den Zustand der Gerechtigkeit und der Fehlen von Unterdrückung.
Dieses Streben nach Glück, nach Gerechtigkeit auch, das ist ja ein Thema, das zieht sich eigentlich so durch alle Bücher, die wir heute versammelt haben. Hedwig Richter, Sie haben ein Buch über Demokratie geschrieben, das ist quasi eine Demokratiegeschichte, eine deutsche Affäre nennen Sie das. Und das ist ein bemerkenswert optimistisches Buch, muss ich sagen. Da dieses Streben nach dem Guten, irgendwie scheint die Demokratie zu siegen. Da sind Sie ganz überzeugt. Sind Sie einfach so eine Optimistin oder sind Sie auf diese Idee gekommen beim Arbeiten?
Ja, ich bin schon sehr stark auch beim Arbeiten auf die Idee gekommen. Denn die Faktoren, die wir heute haben, also ich kann natürlich nicht in die Zukunft schauen, aber es gibt so ein paar Opportunitätsstrukturen, die günstig für Demokratie sind und die sehen momentan sehr, sehr gut aus, auch wenn vor allem Intellektuelle gerne Krisendiskurse schüren. Zum Beispiel ist der Wohlstand was unwahrscheinlich Wichtiges, damit Demokratie funktioniert. Ganz toll ist ja The Pursuit of Happiness, um hier das Glück einzuknüpfen, diese alte Formel aus der amerikanischen Demokratie und eben nicht, wir schreiben euch das Glück vor, wie das im Staatssozialismus beispielsweise war, sondern eine Demokratie soll den Menschen die Möglichkeit geben, glücklich zu werden. Und ich denke, dass wir heute sehr, sehr gute Gegebenheiten haben und was damit am wichtigsten ist, alle Umfragen zeigen, dass die Menschen in einer überwältigend großen Mehrheit zufrieden sind. Also gegen alle Krisendiskurse, die Menschen sind zufrieden. Die haben nicht das Gefühl, dass sie hier in der Welt leben, die kurz vor dem Untergang ist und vor Ungerechtigkeit schreit.
Woran das liegen könnte, darüber reden wir noch. Ich habe gesagt, das Thema zieht sich so ein bisschen durch. Bei Ihnen, Herr Mangold, Sie haben dieses Buch geschrieben, Der innere Stammtisch. Da geht es auch um Menschen, die nach dem Richtigen streben. Das macht Sie aber eher skeptisch. Ich habe den Eindruck, wenn Leute sehr davon überzeugt sind, dass sie wissen, was das Richtige ist und das auch tun, das ist Ihnen nicht so richtig geheuer.
Das Streben nach dem Richtigen, Entschuldigung, jeder braucht irgendeinen Kompass und vor allem jedes Leben braucht auch eine Perspektive, allein schon aus Sinnstiftungsgründen. Was mir misshakt und wo ich misstrauisch werde, wenn gewissermaßen die Selbstgewissheit im Bewusstsein der Wahrheit zu handeln, allzu gewiss und stark und trotzig ist. Da bin ich dann selber mit Blick auf mich, mit Blick auf meine eigenen Irrtümer, mit Blick auf meine eigenen Diskontinuitäten, mit Blick auf meine eigenen inneren Widersprüchlichkeiten. Also der innere Stammtisch ist bei mir ja fast viel mehr ein Ort, der Nichtwissen, Ungewissheit, Widersprüchlichkeit zulässt. Da weiß ich einfach, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann haben wir einen sehr vielstimmigen Chor in uns, der sich keineswegs auf einen ideologischen Nenner bringt. Also
es ist ein großes Ja-Aber, was Sie da formulieren.
Und das Buch, Aber ja. Könnte ich noch lange ausführen, aber ich merke, Sie ziehen weiter.
Tobias Schlegel, vom Fernsehmoderator zum Notfallsanitäter. Helfen, macht das glücklich?
Das macht erstmal glücklich, wenn man mit dem Idealismus da reingeht, dass man mindestens ein Leben retten will. Und das durfte ich jedenfalls bei einer Lebensrettung dabei sein. Und deshalb hat sich das erfüllt. Man fühlt sich aber selber nicht als Held. Das ist der erste Punkt. Und man verzweifelt natürlich an diesen Arbeitsbedingungen, die man da vorfindet. Und muss die dann auch ansprechen.
Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Tobias Schlegel gehört ja zu den Typen, ich kann es einfach mal so sagen, die ich in meiner Jugend richtig, richtig cool fand, weil er nämlich bei diesem hippen neuen Musiksender moderiert hat. Und als ich jetzt gesehen habe, dass Sie einen Roman geschrieben haben, da habe ich den ehrlich gesagt so ein bisschen zögerlich zur Hand genommen, weil das ja immer schwierig ist, diese Wiederbegegnung. Und nach der Lektüre muss ich sagen, umsonst gefürchtet, echt ein starkes Buch, Schockraum.
Ja, freut mich, dass die Verbindung noch da ist.
Damit keine Missverständnisse aufkommen. Sie haben jetzt nicht Ihre Karriere als Fernsehmoderator unterbrochen, eine Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht, damit Sie mal so ein bisschen Stoff für einen Roman haben, oder?
Nee, das war eine Lebensentscheidung. Ich habe ja, wie schon angesprochen, früh angefangen mit 17 bei diesem Musiksender. Und habe mein Handwerk dann 20 Jahre durchgezogen bis zu Aspekte, Extra 3 war noch dazwischen, die Satire-Sendung. Und ich stand so vor der großen Zahl 40, vor der Lebensmitte. Und da werden andere dann Yoga-Lehrer oder machen das Café am Rand der Welt auf. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, über Jahre schon hinweg, es war sozusagen ein Prozess, was machst du eigentlich wirklich Relevantes? Du präsentierst interessante Menschen, kannst Themen setzen, reicht das wirklich aus? Und es hat für mich, und das war die eigene Entscheidung, nicht mehr ausgereicht. Und deshalb habe ich einfach mal diesen ZDF-Vertrag gekündigt. Das macht man normalerweise, glaube ich, eher nicht. Den lässt man normalerweise auslaufen bis zur Rente. Ich habe das hingeschmissen und habe eine 3-jährige Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht. Das ist sozusagen die höchste Stufe im Rettungsdienst. Schließt auch ab mit einem Staatsexamen. Und das war eine komplett andere Erfahrung. Und gleichzeitig kam aber, und deshalb wollte ich diesen Anfang kurz beschreiben, kam, bevor ich diese Ausbildung angetreten habe, schon ganz viele Anfragen von Verlagen, schreib doch mal das Happe Kerkeling Buch Teil 2, ich bin dann mal raus. Aus dem Medienbusiness. Und das habe ich sehr, sehr brüsk abgelehnt. Und das wollte ich nicht. Und ich habe das ja nicht aus PR-Gründen gemacht. Und dann war ich aber mitten in dieser Ausbildung und nach 1,5 Jahren, ich habe viel Krankes und Kaputtes gesehen, viel mit dem Tod gekämpft und ich hatte heftige Einsätze hintereinander und auch eine extrem traumatische Erfahrung. Und das musste irgendwie verarbeitet werden. Und ich habe Hilfe bekommen vom Kriseninterventionsteam, vom Roten Kreuz. Die helfen Angehörigen, aber die sind auch für Einsatzkräfte da. Die sind aber nur in der Akutphase da. Also die sind an einem Tag da, reden mit einem, geben einem psychologische Betreuung. Und der Typ vom Kriseninterventionsteam hat mir nach ein paar Stunden Gespräch den Tipp gegeben, such doch irgendeine Form der Verarbeitung. Und dann hatte ich einen Laptop, ich hatte einen Stift, ich hatte keine Band in der Nähe, sonst wären es düstere, melancholische Songs geworden. Und dann habe ich geschrieben und das war sozusagen meine Therapie. Der Roman war meine Therapie.
Kim heißt der Protagonist Ihres Romans. Der hat so eine gewisse Ähnlichkeit mit Ihnen. Der unterbricht auch sein bisheriges Leben. Und er ist vor allen Dingen in diesem Alltag drin eines Notfallsanitäters. Und was literarisch total gut funktioniert, dass man nämlich zu einem Einsatz gerufen wird, er zu einem Einsatz gerufen wird, die Tür aufgeht und man sozusagen mittendrin ist in einem Schicksal, von dem man vorher überhaupt keine Vorstellung hatte. Das beim Lesen hat man so eine Spannung und es reißt einem immer so die Sinne auf. Was macht das mit einem Menschen? Wie wird man darauf vorbereitet, wenn man sowas macht?
Ja, gar nicht. Also man weiß, wie man Leute therapieren muss, das lernt man in der Schule. Und es ist ja von Anfang an eine sehr, sehr praktische Ausbildung. Man muss 2000 Schulstunden ableisten, man muss 2000 Stunden auf dem Rettungswagen ableisten und fährt auch schon von Anfang an und ist auch in der Klinik eingesetzt, 800 Stunden. Also da habe ich auch von Geriatrie bis Kreißsaal alles kennengelernt. Und ich hatte in meinem Leben noch keinen großen Kontakt mit dem Tod und habe, ich glaube in der zweiten Woche dann schon, meinen ersten toten Menschen gesehen und den berührt und gefühlt, was es heißt, wenn da jemand liegt in einer Leichenstarre mit Leichenflecken, da können wir ja noch nicht mal mehr reanimieren, das sind ja sichere Todeszeichen. Ich habe da aber funktioniert und das war in Ordnung. Ich war halt nicht darauf vorbereitet, wie viel Krankes und Kaputtes man da wirklich sieht. Man sieht ja diese Menschen nicht. Man ist im Bus unterwegs, man ist in der Straßenbahn unterwegs und jeder funktioniert. Man sieht diese Traurigkeit nicht, diese Einsamkeit, Menschen, die zu Hause in ihren Wohnungen vegetieren. Und das ist unfassbar groß, auch in diesem Land. Also wie viele Menschen hier alleine sind einfach nur und wie viele Schicksale man damit bekommt. Und das fühlt man dann schon. Also in den Einsätzen funktioniert man, weil man gut trainiert ist. Aber die Gedanken kommen immer danach. Und mein Protagonist, das bin ja nicht ich, das ist quasi eine dunkle Version von mir. Der hat ja von Anfang an ein traumatisches Erlebnis gehabt und dem hat keiner geholfen. Mir hat jemand geholfen. Das ist eigentlich eine banale Geschichte, die wollte ich nicht erzählen. Das ist zu viel Happy End. Kim hat keiner geholfen. Der ist auf dem Weg nach unten. Dessen Leben zerfällt. Und wenn man nicht mehr funktioniert, ich meine, hier in der Sendung können wir uns versprechen, wir sind live auf Sendung, kann man jetzt nicht rausschneiden, ist aber nicht so dramatisch. Dramatischer ist es natürlich, wenn man im Rettungsdienst nicht funktioniert, weil man dann auch Patienten gefährdet. Und in der Situation ist Kim und man leidet sozusagen als Leser mit ihm. Er ist auf dem Weg nach unten.
Ja, es ist ja auch ein erschütterndes Buch über unser Gesundheitssystem, nicht nur was die Zustände in diesem Rettungsdienst angeht, ständige Überarbeitung, totale Unterbezahlung, sondern was mir noch viel eindrücklicher im Gedächtnis geblieben ist, ist, wie im Grunde Ursachen oder die Symptome bekämpft werden, aber keine Ursachen. Es gibt so eine ganz eindringliche Szene, da wird Kim gerufen mit einem Kollegen zu einer jungen Frau, die Krämpfe hat und es stellt sich relativ schnell raus, dass sie vergewaltigt worden ist. Und der Notarzt, der dazu kommt, der stellt die einfach ruhig und nimmt die mit und dem ist das vollkommen egal. Der will einfach Feierabend machen. Wie geht man um damit, wenn man in so einem System arbeitet, helfen will, aber gleichzeitig mit diesen Realitäten konfrontiert wird?
Ja, das ist halt ein schwieriges Metier, wenn man eben mit diesem Idealismus da reingeht. Ich will den Leuten helfen, ich will sie retten. Den meisten ist aber nicht mehr zu retten. Und auch eine Reanimation hat eine sehr, sehr schlechte Prognose. Das heißt, die wenigsten überleben. Also man kann die wenigsten retten und muss mit dieser Frustration erstmal umgehen, weil man mit einer ganz anderen Motivation da reingestartet ist. Plötzlich merkt man, den Tod kann man nicht besiegen. Der Tod ist unschlagbar und egal, was ich mache, es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Also man kann in nur ganz kleinen Punkten wirklich etwas Entscheidendes ausmachen. Und das sind aber dann auch die wichtigen Punkte, die muss man sich behalten. Bei all der Diskussion auch um Arbeitsbedingungen. Das ist natürlich ganz schrecklich, wie da Menschen arbeiten im Gesundheitssystem, nicht nur in der Pflege, auch im Rettungsdienst. Riesige Personalnot, die werden da wirklich verfeuert. Hohe physische, psychische Belastung. Die arbeiten über 200 Stunden im Monat. Da kann man auch solche heftigen Einsätze nicht mehr verarbeiten. Und das für 3.000 Euro brutto. Also ich habe viele Anfang 20-Jährige gesehen, die da schnell wieder aus dem Dienstplan verschwunden sind, weil sie die Belastung nicht ausgehalten haben und weil sie sagen, nee, dann studiere ich ja doch mal weiter. Also das kann ja nicht der Job sein, bis ich da umfalle und in die Kiste falle. Und das ist halt ganz, ganz schwierig. Aber die Momente, die muss man festhalten, wenn es funktioniert und wenn man mal jemanden wirklich gerettet hat. Also ich hatte die Situation, junger Familienvater auf der Straße, Reanimation mit vielen Menschen, die auch zugeschaut haben. Und den konnten wir retten. Und der hat etwas gemacht. Und das fand ich ganz außergewöhnlich, was ich noch nie erlebt habe vorher. Das war so nach einem Jahr in meiner Ausbildung. Der hat sich bedankt bei den Rettungskräften. Also im Krankenhaus, wollte der sozusagen die Leute sehen, die ihm da geholfen haben, die ihn reanimiert haben. Und dann war ich bei dieser Person, der konnte noch nicht richtig sprechen, aber er konnte meine Hand halten und irgendwie so mit den Augen Danke sagen. Und er konnte was aufschreiben. Und das war ein ganz besonderer Moment und die muss man sich festhalten. Also diese Momente machen diesen Job aus und machen ihn auch so toll. Es ist so schrecklich, dass die Umstände so schwierig sind. Aber im Kern ist es ein großartiger Job.
Das sagt Tobias Schlegel, er ist zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Darf ich eine
Frage an ihn richten, weil das mich interessieren Mangold, ja. würde? Ja? Ja. Was ist denn Ihre eigene Prognose? Sie sprechen von den großen und auch den beglückenden Momenten. Aber würden Sie sagen, diesen Job, ich sage es jetzt mal so posage, den können Sie jetzt auch 20 Jahre durchhalten, psychisch und physisch?
Also würde ich den jetzt in Vollzeit ausüben, wäre ich in 2-3 Jahren raus, ganz ehrlich. Würde ich nicht schaffen. Es gibt auch wenig, ich bin jetzt über 40 und es gibt wenige Vorbilder, die es länger geschafft haben. Und deshalb ist mein Königsweg, da ich das hier ernst meine und diesen Job auch ausüben will, dass ich halt reduziert arbeite, 50-50, Autoren-Dasein, Reporter, Moderatoren-Dasein, das ist meine alte Liebe, ein Handwerk, was ich dann doch vermisst habe, was mir ja auch viel gebracht hat, jetzt auch im Schreiben des Romans Schockraum. Aber es ist die Kombination, ist das Glück der Dinge. Und nur so kann ich auch älter werden im Rettungsdienst und den noch länger ausüben. Ja, das ist jetzt mein Plan und bisher geht er auf.
Mal gucken, der wird sicherlich weiter aufgehen, weil Tobias Schlegel hat ja noch einen kleinen Helfer, das ist nämlich die Musik, die ist ja ganz wichtig, spielt auch in dem Roman eine Riesenrolle, das wimmelt nur so vor Songzitaten, auch der Protagonist hört ganz viel Musik und wir hören jetzt auch Musik. Ja, und zu Gast sind hier heute eine ganze Menge Autoren, zum Beispiel Hedwig Richter mit ihrem Buch Demokratie, eine deutsche Affäre. Ich habe vorhin schon gesagt, ich finde das ein sehr, sehr optimistisches Buch. Ich fand es fast verblüffend optimistisch. Mich hat eine Menge an dem Buch verblüfft. Und das fing schon mit dem Titel an. Eine deutsche Affäre nennen Sie die Demokratie. Affäre im Sinne von Staatsaffäre, Affäre im Sinne von Liebesaffäre? Oder wollen Sie damit sagen, naja, ist flüchtig und auch irgendwann wieder rum?
Also in diesem ganzen breiten Spektrum, das ist tatsächlich Demokratiegeschichte auch. Demokratiegeschichte ist unwahrscheinlich widersprüchlich auch und Demokratie ist auch immer krisenhaft. Also wenn ich optimistisch bin, muss ich immer hinzusagen, natürlich gibt es Krisen. Krisen sind wichtig für Demokratie. Auch die Kritik ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir die Probleme sehen, die es natürlich gibt. Mir ist auch sehr wichtig gewesen, eben diese deutsche Affäre, dass es tatsächlich eine reiche deutsche Demokratiegeschichte gibt. Und anders als wir oft denken, beginnt eben diese Geschichte nicht erst 1945, sie beginnt auch nicht erst mit der Weimarer Republik, sondern die Demokratiegeschichte ist eigentlich eine verblüffend international parallel verlaufende Geschichte des nordatlantischen Raumes.
Und eine sehr leidenschaftliche Geschichte, oder? Es ist so ein, also Sie schreiben, andere Historiker würden dann vielleicht ein Buch schreiben über eine Ideengeschichte der Demokratie oder Parteiengeschichte. Sie schreiben fast eine Emotionsgeschichte.
Ja, die Emotionen spielen eine ganz große Rolle, wobei ich auch da interessant fand, dass Demokratiegeschichte nicht unbedingt diese Revolutions- und Heldengeschichte ist, wie wir sie oft erzählen, vor allem für das 19. Jahrhundert, von Revolution zu Revolution. Manchmal habe ich fast den Eindruck, was früher die Schlachtengeschichte war, wurde dann abgelöst, seit wir uns als Demokratien verstehen, durch die Revolutionsgeschichte. Die ist viel, viel reicher, die Demokratiegeschichte. Revolutionen spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle.
Aber die sind schwer überschätzt, wenn ich sie richtig verstehe, die Revolutionen.
Ich würde eher sagen, die Reformen sind völlig unterschätzt.
Oder und so.
Sobald wir die Reformen mit in den Blick nehmen, zum Beispiel der Sozialstaat, der ja eine ganz, ganz wichtige Grundlage unserer modernen Demokratien ist, und dann kommen auch ganz, ganz andere Heldinnen und Helden in den Blick. Also wir sehen dann zum Beispiel jemand wie Bettina von Arnim, die eben für Mitleid plädiert, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die den König anschreibt und ihn auf die Armut aufmerksam macht und sagt, das ist doch die Aufgabe eines Staates. Wir sehen dann großartige Frauenvereine, die eben sagen, dass mit der Kinderarbeit, das ist ein Problem, wir müssen das in den Griff bekommen. Wir sehen auch interessanterweise Fabrikanten, die selber das als Problem sehen, das dann in die Landtage einbringen. All das findet oft schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts statt. Dort finden auch Wahlen statt, auch das gehört dazu. Und wenn wir bei den Gefühlen sind, ist eben noch wichtig, zu Beginn des 19. Jahrhunderts war diese Idee von Demokratie oder auch Partizipation oder Republik, das war oft was sehr, sehr Fernes für die Menschen und das wurde oft von oben installiert. Das fand ich auch eine verblüffende Erkenntnis, dass oft Eliten das waren, die das
befördert. Ist eine weitere Überraschung an Ihrem Buch, ja. Sie haben jetzt gerade so das Mitleid betont als Triebfeder der Demokratie. Ijoma Mangold, Sie mit Ihrem Buch Der innere Stammtisch, Sie haben vorhin schon so ein bisschen beschrieben, wie Sie so miteinander ringen um Positionen und sich mit Eindeutigkeiten schwer tun. Und ich hätte den Eindruck, dass mit Mitleid Politik zu machen, mit überhaupt Gefühl politisch argumentieren zu wollen, dass das heute nicht mehr so richtig en vogue ist. Da gilt man irgendwie als irrational, oder? Wenn man mit Gefühlen kommt.
Naja, eine Emotionsgeschichte der Demokratie überzeugt mich total, weil ich der Meinung bin, und das versuche ich im Buch zu beschreiben, dass es gar nicht so sehr um die Meinung geht, sondern eher um die Meinungsbildungsprozesse. Und da neigen wir dazu, in der Art, wenn wir nach außen treten, mit dem Mikrofon vor dem Mund wie hier, immer so zu tun, als hätten wir quasi fest umrissene Meinungspositionen, die das Ergebnis rationalen Nachdenkens sind, nachdem man sich allseitig informiert hat, die Pro- und die Kontra-Argumente abgewogen hat, und dann hat man sich für die überzeugende Position entschieden. In Wahrheit wissen wir natürlich, dass unsere eigenen Meinungsbildungsprozesse anders ablaufen. In der Regel wissen wir vorher schon, wo wir am Ende rauskommen, und wir munitionieren uns dann gewissermaßen mit guten Argumenten für unsere Position.
Um das dann gut vortragen zu können.
Um das dann gut vortragen zu können und quasi so eine ordentlich gepanzerte Identität vor sich herzutragen, die nennt man dann politische Überzeugung. Und die Leute verbeugen sich immer so, weil sie denken, eine politische Überzeugung ist etwas besonders erhaben, moralisches. Aber ich finde, eigentlich das Heroischere wäre zu sehen, die ganze Widersprüchlichkeit des Schmutzes und Dunkle, aus dem unsere Meinungen emporgehen. Die sollen dann geläutert werden, unbedingt in der Auseinandersetzung, im Widerspruch, im Streit und so weiter. Aber ich finde, wir verdrängen vor uns selber und vor anderen zu sehr den Bauch, aus dem das alles entsteht.
Das heißt, wir haben das vielleicht gar nicht so sehr im Griff, was wir denn eigentlich wollen, was wir denn eigentlich meinen. Das ist so die Rolle der Emotionen. Aber ich hatte Sie gefragt, ob das nicht heute so ein bisschen im Verruf ist, wenn man mit Emotionen politisch argumentiert. Sie beschreiben jetzt den Mechanismus, aber ist das gut? Oder würden Sie auch sagen,
ich möchte weniger Emotionen? Auf keinen Fall. Ich möchte, wenn ich ein wenig kritisiere, dass man sonst die Vernunft absolut verabsolutiert, dann will ich doch nicht ins Gegenteil fallen, indem ich jetzt die Emotionen verabsolutiere. Das ist eine rein aufklärerische Perspektive. Es geht nicht um eine Verherrlichung. Im Gegenteil, ich glaube sogar, der Blick auf den emotionalen Untergrund, aus dem unsere Meinungen, Überzeugungen und Weltanschauungen entstehen, der soll schon auch der besten Form der Aufklärung, nämlich der Selbstaufklärung, dienen.
Dieses Emotionale, Frau Richter, taucht bei Ihnen ja auch auf in Form der Skandalisierung. So, das ist so ein Gemeinplatz zu sagen, irgendwie heute so im Zeitalter der digitalen sozialen Netzwerke etc., das sei das Zeitalter der Skandalisierung. Aber eigentlich habe ich beim Lesen Ihres Buches begriffen, die Skandalisierung ist schon deutlich älter und was deutlich Positiveres. Die treibt genauso wie das Mitleid die Demokratie voran? Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich können Skandale auch problematisch sein. Aber die Geschichte der Armut ist beispielsweise auch in ganz vielerlei Hinsicht eine Geschichte der Skandalisierung von Armut. Ich nehme als Beispiel das Kaiserreich, da haben wir ja bald ein Jubiläum. Und wir kennen diese Bilder von diesen dunklen Wohnungen, von der großen Armut. Immer wenn das Kaiserreich aufpoppt, wird diese entsetzliche soziale Ungerechtigkeit dargestellt. Aber den Menschen ging es damals tatsächlich so gut wie noch nie zuvor. Um 1900 waren die Reallöhne wahnsinnig gestiegen, die hatten Hungersnöte, waren vollkommen außer Blick geraten. Und das war auch der Skandalisierung zu verdanken. Und nicht nur das, obwohl es den Menschen so gut ging wie noch nie, wurde dieser Zustand jetzt plötzlich skandalisiert. Zum Beispiel diese Schwarz-Weiß-Fotos von den Wohnungen waren erstmals möglich, weil es eine neue Fototechnik gab. Und plötzlich stand es überall in den Zeitungen und die Bürger haben gesehen, um Gottes Willen, so leben diese Menschen. Und obwohl es eigentlich besser war als früher, war das ein Skandal und es gab ganz, ganz große Wohnungsreformen, die das eben dann noch mehr verbessert haben.
Und das ist ein Effekt, den kennen wir ja bis heute. Vor ein paar Jahren erst hat sich politisch in Europa eine Menge geändert, vielleicht nur temporär, aber es hat sich eine Menge geändert, als wir ein Foto gesehen haben von einem 3-jährigen Kind, von einem Flüchtlingsjungen aus Syrien, ertrunken am Strand. Das war auch großer Skandal, haben alle gesagt. Herr Mangold, bei Ihnen lese ich immer so diesen Gedanken, wenn alle sagen, großer Skandal, wenn sich alle einig sind, dann sind Sie aus Prinzip erstmal dagegen.
Ja, das ist mein Trotz naturell, über das ich manchmal stolpere. Aber wenn man darum weiß, dann kann man es ja vielleicht auch wieder bewusst einsetzen. Naja, ich würde sagen, wenn ich einen Gedanken aufgreifen darf von Frau Richter, was mir an Ihrem Blick auf die Demokratie sehr gefällt, ist gewissermaßen den Krisenmodus nicht als etwas Schlechtes zu verabsolutieren. Und ich finde, wir machen es uns manchmal zu leicht. Als intellektuell kritische Perspektive auf die Wirklichkeit gilt immer nur, wenn man den Zustand als einen der Krise beschreibt. Das ist natürlich inflationär und deswegen bewirkt das Wort in Wahrheit nichts mehr, denn wenn wir sowieso immer nur und je schon immer in Krisen leben, naja, dann ist die Krise in Wahrheit die Normalität und überhaupt nichts, was, etwas, was zu überwunden werden muss. Das Foto, von dem Sie sprechen, ist natürlich auch deswegen ein starkes Zeichen der Gegenwart, weil natürlich das Krisenhafte sich besser bildlich fassen lässt. Das gelingende Leben, das Funktionieren, die Normalität ist viel weniger ikonologisierbar, viel weniger leicht in ein Bild zu fassen, während die Negativität der Gegenwart, die findet, Sie haben es eben schon toll gesagt, ja, die Erfindung der Fotografie führt natürlich sofort zu einem ganz anderen Bewusstsein von Sozialpolitik, weil Wirklichkeit dadurch oder schlimme Wirklichkeit dadurch anders präsentiert werden kann.
Das heißt, in dem Fall von so einem Foto von einem kleinen toten Jungen, da finden Sie Skandalisierung gut?
Ich weiß nicht, ich fühle mich etwa in so eine Ecke getrieben, ob ich etwas gut oder schlecht finde. Ich
versuche Sie schreiben ja in dem Buch selber, Sie haben zu allem eine Meinung.
Ich finde es phänomenologisch interessant. Ja, natürlich, also selbstverständlich, kann doch nicht darum gehen, Fotos zu unterdrücken, die Wirklichkeit abbilden. Im nächsten Schritt allerdings lohnt es sich natürlich zu fragen, in welchem Kontext steht ein Foto? Wir haben ja, da sind wir medienpolitisch eher aufgeklärt genug zu wissen, dass jedes Foto kontextualisiert werden muss. Und wir wissen, wie viel Manipulation und Schindluder getrieben wird, indem Kontexte weggeschrieben werden, nicht überliefert werden. Jede Debatte findet ihren Ausgang meistens darin, dass ein Zitat zu früh abgebrochen wurde und so weiter. Also insofern bei den Bildern muss man vorsichtig sein, aber das ist kein Einwand, dass Bilder selbstverständlich eine treibende Kraft unserer politischen Debatten sind.
Mir ging es um diese Skandalisierung und da haben Sie sich jetzt in eine Ecke gedrängt gefühlt. Vielleicht war ich da auch ein bisschen gemein, weil ich natürlich schon im Hinterkopf hatte.
Was wurde denn skandalisiert bei dem Bild?
Also ich hatte gedacht, Sie hätten vielleicht den Einwand
appelliert wurde.
Ja,
ist das schon Skandalisierung, wenn ans Mitleid appelliert wird?
Das wollte ich von Ihnen erfahren, quasi, ob das so ein übertriebener Skandalisierungsprozess gewesen wäre, aber offensichtlich sehen Sie das nicht so. Nein.
Nö, ich denke dann eher an Ai Weiwei und frage mich, ob dann die künstlerische Thematisierung dieses Motivs selber dann doch schon wieder allzu ausgebufft ist.
Da geht es dann einen Schritt weiter, ja. Frau Richter?
Ja, ich finde das total einleuchtend, was Sie beschrieben haben. Das ist eigentlich eine Demokratietheorie, die Sie da bieten. Und Demokratie ist eben viel, viel komplizierter. Und das geht eben, da ist tatsächlich nicht nur einfach, die Bürger sind vernünftige Bürger und treffen eine vernünftige Entscheidung in der Wahlkabine. Das ist das Ideal. Sondern die Emotionen spielen eine große Rolle. Und deswegen sind auch die ganzen komplizierten Institutionen so wichtig. Parteien sind dazu da, diese Emotionen zu bündeln, die Meinungen stark zu machen und eben klar zu machen, wofür man wählt, wenn man dann tatsächlich eine Wahl trifft und dass das eben sehr, sehr viel, dass es ein dunkles Gemisch ist, oft auch eben ein merkwürdiges Konglomerat aus Ideen und Idealen und auch aus Praktiken.
Das ist das Interessante, was wir jetzt unter Social-Media-Bedingungen erleben, dass früher Parteien diese Funktion hatten, die Gefühle, die Emotionen zu absorbieren, sie zu kanalisieren, sie damit aber auch zu zivilisieren. Und diese Funktion verlieren die Parteien immer mehr an die sozialen Netzwerke, wo dann so Erregungsgemeinschaften entstehen, die aber in keiner politischen Verantwortlichkeit stehen und deswegen gewissermaßen ihrem inneren Affen so viel Zucker geben können, dass es dann manchmal auch ins Ungute kippen kann.
Wenn ich kurz drauf gucke, wie Ihre beiden Bücher geschrieben sind, bei Ihnen, Frau Richter, das ist sehr klar. Sie haben Thesen und es ist ein thesengetriebenes Buch mit einem roten Faden, das zieht sich durch und dann erklären Sie daran die Historie. Und bei Ihnen, Herr Mangold, das ist ja ganz bewusst anders. Es ist als Tagebuch geschrieben und dadurch, Sie beobachten so jeden Tag, was passiert, was das in Ihnen auslöst, setzen Szenen gegeneinander und das ist auch durchaus widersprüchlich. Haben Sie das gemacht, weil Sie Angst vor einer eigenen These hatten im Sinne von, da kann ich mich selber gar nicht überzeugen oder warum haben Sie so changierend gearbeitet?
Meine Thesen zur Wirklichkeit 1:1 überhaupt nicht interessieren. Ich finde die nicht sehr spannend. Was ich hingegen hoffe zu können, ist einen scharfen Blick auf mich selber und auf die gesellschaftliche Wirklichkeit zu haben. Und da finde ich nun viel spannender als Thesen, die Widersprüchlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Und da ist das Tagebuch ganz gut, wenn es erzählerisch vorangeht, denn dann hat man die Vieldeutigkeit und das, was eben nicht einfach eine homogene Haltung ist, davon lässt sich dann berichten. Und das war, glaube ich, mein Versuch. Also ich kann es auch anders sagen, es geht um blinde Flecken. Und wir haben alle einen blinden Fleck, aber darüber reden wir nicht. Schon gar nicht, wenn wir Politiker sind, müssen wir immer so agieren, als wüssten wir alles. Und ich wollte den Versuch eines politischen Buches machen, wo das eigene Nichtwissen, die eigene Ungewissheit, die eigenen blinden Flecken, die eigenen Ressentiments und Affekte in den Blick genommen werden.
Das ist ja ein ganz zentraler Gedanke in diesem Tagebuch. Wie um Himmels Willen sollte ich mir sicher sein? Woher sollte ich eine Wahrheit haben? Was macht Sie so derartig viel skeptischer als die allermeisten von uns anderen?
Na, vielleicht, weil ich mich schon als einen historischen Menschen bezeichnen würde. Und wenn ich zurückschaue in die überlieferte Schriftkultur der letzten 3000 Jahre, dann weiß ich, dass natürlich jede Epoche immer der Meinung war, sie hätte jetzt endlich die Wahrheit erkannt und im Zeichen dieser Wahrheit müsste dann eine möglichst rigide Politik daraus folgen. Und wir wissen immer, diese ganzen Wahrheiten sind immer nur vorläufig und je mehr wir glauben, Wahrheiten verabsolutieren zu können, desto brutaler und unangenehmer für das Individuum und sein Glücksstreben fällt dann die entsprechende Politik aus.
Eine Frage noch an Tobi Schlegel und Anne Weber mit einer Bitte um eine kurze Antwort, weil wir leider schon fast am Ende sind. Wir haben jetzt gerade gehört, Skandal als sozusagen Schule der Empathie. Ist Literatur für Sie auch etwas Ähnliches, also sozusagen auch als ein demokratisches Instrument? Empathie lehren durch Bücher, durch Romane?
Eigentlich ist Literatur für mich nichts unmittelbar Lehrendes. Nein, also nichts, was nicht im Sinne von Lektionen erteilen, sei es Nächstenliebe, sondern es ist eher ein Miterleben und Mitfühlen von beim Erzählen.
Aber Ihr Buch ist schon, Tobias Schlegel, so eine Art Pamphlet, oder nicht?
Ja, also man leidet und fühlt sehr mit, hoffentlich als Leser. Und dafür, ich muss mal eine Lanze für die sozialen Medien am Ende hier mal brechen, sind die sozialen Medien ja gut, dass man eine Rückmeldung bekommt als Autor. Und das ist großartig, dass Menschen einem zeigen können, auch mit einem besonderen Bild, wie sehr dieser Roman sie getroffen hat. Und sei es auch nur eine Sprachnachricht. Also beispielsweise Oliver Rohrbeck, der das Hörbuch gesprochen hat zu Schockraum, hat mich nach dem Einsprechen angerufen und gesagt, er hat geheult in der Sprecherkabine, weil ihn das Ganze so sehr berührt hat. Das ist natürlich für einen Autor das großartigste Kompliment, das man hören kann, dass Literatur Herzen und Köpfe und Bäuche berührt und bewegt.
Tobias Schlegel sagt das. Er hat das Buch Schockraum geschrieben und ist hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ebenfalls bei uns Anne Weber mit ihrem Buch Annette, ein Heldinnen-Epos. Buchpreisträgerin, ganz frisch gekürte. Ijoma Mangold mit seinem Buch Der innere Stammtisch, mit seinen Überlegungen, wie denn unsere Ansichten eigentlich so zustande kommen. Und Hedwig Richter mit ihrem Buch Demokratie, eine deutsche Affäre. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie alle da waren. Ich bin Christian Rapansel.
Und ich Wiebke Poromka.
Bis bald.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.